In Christus, geliebte Geschwister, liebe Freunde des Wortes Gottes, wir mögen uns in Erwartung der Herrlichkeit Gottes rühmen. So fordert der Apostel Paulus uns in Römer 5, Vers 2 auf. Doch fährt er sogleich im dritten Vers fort, nicht allein aber das, sondern wir mögen uns auch in den Drangsalen rühmen. Ist das nicht widersinnig? Herrlichkeit, ja sogar die Herrlichkeit Gottes als Erwartung vor uns zu haben, das ist zweifellos Ursache zum Rühmen. Aber Drangsale, die mit Leiden verbunden sind, können die Ursache zum Rühmen sein? Werden sie uns nicht die ganze Freude an Gott und seinem Evangelium nehmen? Gott nennt sich in seinem Wort der Gott der Herrlichkeit. Apostelgeschichte 7, Vers 2. Und in Epheser 1, 17 betet Paulus zu dem Vater der Herrlichkeit. Zweifellos hat alle Herrlichkeit ihren Ursprung in ihm. Das fällt uns auch nicht schwer zu glauben. Wenn wir dann einen Schritt weitergehen, erkennen wir aus vielen Schriftstellen, dass sein Ziel mit der ganzen Schöpfung Herrlichkeit ist. Müsste dann nicht auch der Weg vom Ursprung bis zur Vollendung von Herrlichkeitsglanz überstrahlt sein? Wir können jedoch die Augen nicht vor der Tatsache verschließen, dass der Weg auf Erden voller Leiden und Drangsale ist. Die ganze Schöpfung, wir Menschen mit eingeschlossen, ächzt unter Leid und Schmerz sowie der Unvollkommenheit und Mangelhaftigkeit. Vergeblich sucht die Menschheit nach einem Ausweg daraus. Wie konnten sich solch unangenehme Erfahrungen in dem Plan, in dem Vorsatz Gottes einschleichen? Wer hat da versagt? Als Heilige und Gläubige in Christus Jesus wissen wir, dass man solch unerbietige Fragen Gott, dem alleinigen Verfüger und Platzzuweiser, nicht stellen darf, weil man ihn damit lästert und Zweifel an seiner Weisheit und seiner Allmacht äußert. In 1. Mose 22 gibt uns Gott selbst einen Hinweis auf sein Handeln während der Äonen in der Erprobung Abrahams bezüglich der Opferung seines Sohnes Isaak. Wir kennen alle diese Geschichte. Die unverständige Menschen missbrauchen, um Gott als einen herzlosen Tyrannen hinzustellen. Wir aber dürfen tiefer sehen und darin Gottes eigenen Weg mit seinem Sohn erkennen, den er leiden und sterben ließ, der ganzen Schöpfung zugut. Zweimal wird in diesem Bericht 1. Mose 22 erwähnt, und sie gingen miteinander. Am dritten Tag kamen sie zu der Stätte, die der eine, Elohim, Gott der Herr, Abraham gewiesen hatte. Und so ist Gott mit seinem geliebten Sohn durch zwei Äonen gegangen, um zielstrebig in der Mitte des dritten Äons, an dessen Ende wir jetzt leben, Golgatha zu erreichen, wo er seinen einzig gezeugten Sohn für uns alle dahingab. Gott hat seinen Sohn nicht einfach so losgeschickt. Gott war in Christus, um die Welt mit sich zu versöhnen. In innigster Verbundenheit hat Gott mit seinem Sohn gelitten. Da werden wir an den Gebetsausspruch erinnert, dass der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus der Vater des Mitleids ist. 2. Korinther 1,3. Nach dem Niederwurf der Welt, der Katastrophe, die den ersten Äon beendete, machte Gott im sogenannten Sechstagewerk die Erde bewohnbar für lebende Seelen, Menschen und Tiere, die sich von gesunden Pflanzen ernährten und in Harmonie zusammenlebten. Bei der Erschaffung des Menschen oder der Menschheit hören wir Gottes Ausspruch: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild und uns gleichgestaltet. Und so erschuf Elohim, Gott der Herr, den Menschen in seinem Bild, im Bild Elohims erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Elohim segnete sie und sagte zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch, erfüllt die Erde und unterwerft sie euch, waltet über den Fisch des Meeres und über den Flüchler der Himmel, über alle Haustiere, über die ganze Erde und über jedes Wildgetier, das sich auf der Erde bewegt. In Gottes Augen war das sehr gut. 1. Mose 1, 26 bis 28. Aber ach, in diese harmonisch abgestimmte Lebensweise der Geschöpfe Gottes drang die Sünde und mit ihr der Tod ein. Anstatt ihrer Herrscheraufgabe gerecht zu werden, hörte Eva auf die verlockende Stimme der Schlange, die Zweifel in ihr Herz säte. Sie folgte ihrem seelischen Verlangen, das Johannes mit Begierde des Fleisches, Begierde der Augen und der Hoffart der Lebensweise bezeichnet, 1. Johannes 2, 15-16. Und Adam, obwohl er nicht getäuscht wurde, nahm an dieser Sünde teil, die zugleich eine Gebotsübertretung und, was noch schlimmer ist, eine Kränkung Gottes ihres Schöpfers war. So drang der Tod in das Menschengeschlecht ein, und in dem Haupt der Menschheit, Adam, kam er zu allen Nachkommen des ersten Menschenpaares, worauf alle Sündigen, das heißt das Ziel verfehlen, alle ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Römer 3,23. Die erste Erkenntnis aus dieser Ungehorsamstat unserer Ureltern war, dass sie nackt waren. Alles ist nackt und entblößt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen, Hebräer 4,13. Sie wären auch nackt geblieben, wenn nicht Gott für eine Bedeckung durch die Felle eines geschlachteten Tieres gesorgt hätte. Und dies war schon ein Hinweis auf die wahre Bedeckung durch das von Gott ersehene Opferlamm, das die Sünde der Welt auf sich nahm und ans Fluchholz brachte. Heute, nach Golgatha, schenkt Gott allen das Kleid der Gerechtigkeit auf der Grundlage des Blutes Jesu Christi. Wohl dem, dem diese Gerechtigkeit aus Gnaden angerechnet wird. Christus ist uns von Gott zur Gerechtigkeit geworden. 1. Korinther 1,30, an der alle Anteil haben, die in Christus Jesus sind und die einmal alle Menschen in eine gerechte Stellung vor Gott bringen wird. Ihr Lieben, wie der weitere Verlauf der in Eden begonnenen Menschheitsgeschichte war, ist uns sowohl aus Gottes heiligem Wort als auch aus den Erfahrungen, die wir machen, hinreichend bekannt. Da durch die eine Sünde Adams der Tod zu allen Menschen durchdrang, worauf alle Sündigen, Römer 5, Vers 12, und nur Frucht des Todes bringen, Römer 7, Vers 5, offenbart sich ein hoffnungsloser Zustand. Selbst die edelsten und besten Bemühungen sind nutzlos und eitel und können niemand aus der Versklavung unter die Sünde retten. Was bleibt, ist die Feststellung, ich bin ein elender Mensch. Aber auf die bange Frage, was wird mich aus dem Körper dieses Todes bergen, gibt es eine beglückende Antwort: Gnade. Römer 7, 24. Doch was wurde aus der Schöpfung, die Gott dem Menschen zur Unterordnung und Bewahrung anvertraut hatte? Gottes Gerichtsspruch hatte zur Folge, dass der Erdboden verflucht wurde um des Menschen willen. Nicht nur Dornen und Stechkraut bringt er hervor, der Erdboden, sondern auch viele giftige und zerstörerisch wirkende Pflanzen. Fruchtlose Wüsten breiten sich aus. Wasser sind ungenießbar. Stürme und Erdbeben richten Zerstörung und massenhaften Tod an. Und die Menschheit wirkt bei der Verunreinigung von Luft, Erdboden und Gewässern mit. Sie fürchtet sich vor sich selbst, weil Geldgier und mangelnde Unterordnung bedrohliche Katastrophen heraufbeschwören. Das war der Erdboden. Und die Tierwelt? Blieb sie in Harmonie mit ihrer ursprünglichen Erschaffung und Bestimmung? Keineswegs. Vielleicht hätten wir das auch sogar schwerlich ertragen, dass wir so Versager wären und die Tierwelt da einwandfrei und prima steht. Sie wurde mit in das Versagen der Menschen hineingezogen. Heute finden wir nicht nur friedliche Schafe und Rinder, sondern auch blutrünstige Raubtiere, die vielen Tieren und auch dem Menschen äußerst gefährlich sind. Hinzu kommen Insekten, Skorpione zum Beispiel mit giftigen Stacheln, oder Heuschreckenschwärme, die ganze Ernten vernichten. Da tut sich die Frage auf, muss das immer so bleiben? Wo ist der Ausweg? Was ist der Sinn dieser Entwicklung? Wo finden wir ein Ziel? Im Gericht der großen Flut, das den zweiten Äon beendete, brachte Gott alles Fleisch zu Tode, bis auf die 8 Seelen samt den Tieren, die mit Noah in der Arche waren. Ein hoffnungsvoller Neubeginn konnte nun alles wieder gut machen. Zwei Ausrufezeichen. Aber nein, schon bald zeigte sich das Versagen der Geschöpfe, die nach wie vor im Fleisch blieben. Und nicht nur ungerecht, sondern auch feindlich in ihrer Haltung Gott gegenüber waren. Römer 8, Vers 5, nur der eine Vers. Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft wider Gott. Was dem Menschen fehlte, war der Geist Gottes, dessen Herrschaft das Fleisch besiegt, indem er es ans Fluchholz des Kreuzes verweist, wo es in Christi Fleisch den Todesstreich erhielt. Die von Gott zum Glauben Berufenen rechnen heute damit, dass ihr Fleischeswesen, die alte Menschheit, am Fluchholz ihr Ende fand, indem es mitgekreuzigt wurde. Diese Glaubenden dürfen in Neuheit des Lebens wandeln und für Gott leben. Römer 6, 2 bis 11 ist da ein wichtiger Abschnitt. Ihr Lieben, im kommenden vierten, dem Königreichsäon, gießt Gott seinen Geist aus auf alles Fleisch. Zunächst des Hauses Israel, Joel 3, Vers 1. Das hat zur Folge, dass das Land voll sein wird von der Erkenntnis des Herrn, wie Wasser den Meeresboden bedeckt. Daran wird auch die Schöpfung Anteil haben. In Jesaja 11 lesen wir, dass der Wolf bei dem Schäflein und der Leopard beim Böcklein sich lagern, dass Kalb und junge Löwen zusammen weiden und ein kleiner Knabe sie führen wird. Auch Kuh und Bärin weiden zusammen und zusammen lagern sich ihre Jungen. Auch wird der Löwe, wie das Rind, Häcksel fressen. Dann vergnügt sich der Säugling über dem Schlupfloch der Kobra und über den Lichtschacht der gelben Viper deckt das entwöhnte Kind seine Hand. Nicht wird man weiter Übles tun, noch Verderben anrichten auf meinem gesamten heiligen Bergland. Und doch ist auch diese tausendjährige Segenszeit noch nicht die Vollendung. Die Nationen werden durch das Wiedergeborene oder besser durch Gottes Geist gezeugte Israel gesegnet werden. Friede und Wohlstand herrschen auf Erden und alle Menschen werden durch Israels Priesterdienst mit Gott in eine untergeordnete Beziehung und zur Anbetung Gottes gelangen. Im UR, unausforschlichen Reichtum, im Heft 4, das wir gerade noch gekriegt haben, 2006, lesen wir passend zu diesem Thema, dass die Menschheit unheilbar in ihrer Abneigung gegen Gott ist, wird sich völlig erweisen, wenn der Widerwirker für 1000 Jahre gebunden ist. Eine lange Zeit der segensreichen Herrschaft Israels, in deren Herz Gottes Gesetz geschrieben wurde, und äußerliche Segnungen, wie sie diese Erde noch nie erlebte. Wahrlich, sie sollten die Menschen von ihrer Gottesfeindschaft heilen. Stattdessen lodert die Flamme der Auflehnung empor, sobald Satan am Ende des tausendjährigen Königreichs wieder erscheint. Satan wie auch der Mensch versagen, weil des Menschen Fleisch schwach ist. Satan möchte der Menschheit dienen und die Welt verbessern, ohne Gott natürlich. Er hat die Christenheit aufs Schlauste verführt, wie er auch Eva täuschte, sodass heute alles aufs Schönste organisiert ist, um eine bessere Welt aufzubauen, ohne die alleinige Herrschaft des Christus Gottes. Die bessere Welt wird es auf der neuen Erde unter dem neuen Himmel geben, wenn alles neu gemacht wird durch den, der das Alpha und das Omega, der Ursprung und die Vollendung ist. Offenbarung 21,6. Die Menschheitsgeschichte begann mit dem ersten Menschen, Adam, der zu einer lebendigen Seele wurde, und sie erreicht ihr Ziel mit Christus, dem letzten Adam, der zu einem lebendig machenden Geist wurde. Soweit der UR-Kommentar. Ihr Lieben, wer nicht gehorchen kann, kann auch nicht befehlen. So lautet ein Sprichwort. Ich weiß nicht, ob es noch von Nazis ist, aber ist egal. Durch Leiden werden wir Menschen für die große Aufgabe erzogen, über die Schöpfung zu herrschen. In Römer 8, Vers 18 lenkt der Apostel Paulus die Gedanken über die Erfahrungen mit Leid und Sünde hinaus auf das Ziel, welches Herrlichkeit ist. Er schreibt dort: Denn ich rechne, dass die Leiden der jetzigen Frist nicht wert sind der Herrlichkeit, die im Begriff steht, in uns enthüllt zu werden. Herrlichkeit, ihr Lieben, ist das Ziel aller Wege Gottes. Der Weg dahin mag uns zu lang und zu schwer erscheinen angesichts all des Ächzens der leidenden Geschöpfe. Doch Paulus rechnete anders. In 2. Korinther 4, 16 bis 18 sagt er uns: Darum sind wir nicht entmutigt, sondern wenn auch unser äußerer Mensch, ja, und innerlich ist ja auch oft was los, verdirbt, aufgerieben wird, so wird doch unser innerer Mensch Tag für Tag erneuert. Denn das Augenblickliche steht hier, Leichte steht hier auch noch, unserer Drangsal bewirkt für uns eine alles überragende und zum Überragenden führende äonische Gewichtigkeit der Herrlichkeit, die wir nicht auf das Unsere achten, was erblickt wird, sondern auf das, was man nicht erblickt. Denn was erblickt wird, ist kurz befristet. Aber was man nicht erblickt, ist äonisch. Das schreibt einer, der keine Ahnung hat. Oder? Das schreibt einer, der ein Übermaß an Leiden zu erdulden hatte, durch Drangsal zu Ausharren und Bewährung gelangte und in zuversichtlicher Erwartung den von Gott verordneten Leidensweg ging. Der innewohnende Geist Gottes hatte ihn dazu befähigt und die Gnade Gottes ihm die rechte Blickrichtung gegeben, Römer 5, 3 bis 5 können wir das nachlesen. Er schaute auf den Herrn der Herrlichkeit, der vorbildhaft den Weg durch Leiden zur Herrlichkeit gegangen ist. Geliebte Geschwister, die ihr unter Krankheit, Schwachheit, Einsamkeit und Trauer ächzt und weint, lasst euch nicht davon übermannen. Es ist Gott, unser uns innig liebender Vater, der uns die Leiden und Nöte zuteilt, von denen wir wissen dürfen, dass er denen, die Gott lieben, alles zum Guten zusammenwirkt, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ihr Lieben, das sind wir, die zur Rettung Vorgezogenen in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, zu der er auch uns durch unser Evangelium berufen hat, zur Aneignung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns liebt und uns äonischen Zuspruch und gute Zuversicht in Gnaden gibt, spreche euren Herzen zu und festige euch in jedem guten Werk und Wort. Das steht 2. Thessalonicher 2, 13 bis 17. Können solche Gottes Worte, ihr Lieben, uns wohl anders als mit großer Freude und tiefem Frieden erfüllen? Und welch köstliche Gewissheit klingt aus den Worten von Römer 8, 28 bis 39. Da heißt es unter anderem, die er zuvor erkannte, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Können wir das mit unserem begrenzten Verstand wirklich in seiner Tiefe erfassen? Die er aber vorherbestimmt, diese beruft er auch. Und die er beruft, diese rechtfertigt er auch. Die er aber rechtfertigt, diese verherrlicht er auch. Ach, ihr Lieben, da möchten wir jetzt die ganze Fülle der Gnade Gottes betrachten, die sich in Christus, unserem Geist und unseren Herzen mitteilt. Wir wollen sie nur kurz zusammenfassen in die überragenden Wahrheiten. Gott ist für uns. Christus verwendet sich für uns. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Müssen wir dann auch mutlos oder verzagt sein? Sollten wir nicht unsere Klagelieder, die ohnehin niemand nützen, umwandeln in Lobgesänge und unsere Herzen erheben in Lobpreis und Dank zu diesem wunderbaren, allein weisen Gott, der solche Wege geplant hat und zur Durchführung bringt, seinen Geschöpfen zum Segen, ihm aber zum Lobpreis, weil er Liebe ist. Und die Schöpfung, die nicht jetzt schon in Gnaden zur Gemeinschaft mit Christus berufenen Menschen samt der Tierwelt, trotz allem Versagen der Menschen hält Gott an seinem Wort fest, dass der Mensch über die Werke seiner Hände gesetzt ist. Was ist ein Mensch, fragt der Psalmist, dass du seiner gedenkst, oder ein Menschensohn, dass du auf ihn siehst? Du machst ihn eine kleine Weile, so von 6000 Jahren, geringer als Boten. Mit Herrlichkeit und Ehre begrenzt du ihn und setzt ihn über die Werke deiner Hände ein. Alles ordnest du ihm, dem Menschen, unter seine Füße. Denn indem er ihm das All unterordnet, lässt er nichts, was ihm nicht untergeordnet ist. Hebräer 2, 6 bis 8 stehen diese Worte. Israel hat eine Segensbestimmung für die Erde und wird im kommenden tausendjährigen Königreich Jesu Christi herrschen und Menschen und Tiere unterordnen. Wir sahen schon, dass der kommende vierte Äon noch nicht zur Vollendung führen, sondern mit dem Gericht vor dem großen weißen Thron sein Ende finden wird. Johannes aber darf in der Enthüllung Jesu Christi, der Offenbarung, im Geist einen neuen Himmel und eine neue Erde sehen. Nicht nur werden dann paradiesische Zustände auf Erden sein, Lebensbäume, ein Strom des Wassers des Lebens, sondern Gott selbst wird mit den Menschen zelten. Er wird als ihr Gott bei ihnen sein und sie werden seine Völker sein. Er wird jede Träne aus ihren Augen wischen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Pein, sie werden nicht mehr sein, denn das Vorige ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu. Schreibe, denn diese Worte sind glaubwürdig und wahrhaft. Das steht Offenbarung 21, 1 bis 5. Daran haben dann auch die Tierwelt und die Natur teil. Welche Harmonie wird das sein, wenn der fünfte Äon die neue Schöpfung bringt, die wahrscheinlich viele Jahrtausende besteht? Da wird man des Vorigen nicht mehr gedenken und die fluchbeladene Erde wird nicht mehr in den Sinn kommen. Jesaja 65, 17. Ihr Lieben und die Bewohner der Himmelswelt, sind sie nur unbeteiligte Zuschauer bei alledem? Das All umfasst die Himmel und die Erde. Die herrliche Zukunft der Erde unter der Herrschaft des Königs, der Könige und Herrn der Herren durch das mit Gottes Geist beschenkten Volkes Israel haben wir gerade betrachtet. Doch Gottes Wort verheißt dem Menschen, hier sind allerdings nur die in Gnaden zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus Berufenen gemeint, dass sie zusammen mit Christus in den Überhimmeln herrschen werden. Es ist dies eine besondere Gnadengabe für die, die zuvor auf Erden zusammen mit Christus gelitten haben. Es sind zwar alle in Christus Gläubigen Losteilinhaber Gottes. Losteilinhaber aber zusammen mit Christus sind die, die mit ihm leiden, damit sie auch mit verherrlicht werden. Wenn wir erdulden, werden wir auch mitherrschen, 2. Timotheus 2, 12. Es geht gar nicht darum, ihr Lieben, dass wir in eine Herrscherstellung erhoben werden, sondern dass alles, das All zu Gott zurückkehrt, wo es seinen Ausgangspunkt hat. Alles ordnet Gott seinem Christus unter, ihm zu Füßen. Und ihn gibt er als Haupt über alles der herausgerufenen Gemeinde, die seine Körperschaft ist, die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Epheser 1, 22, 23. Letzte Seite. Es wird größte Glückseligkeit für uns bedeuten, anderen Wesen die köstlichen Schätze der Gnade mitzuteilen, um die überhimmlischen Geschöpfe zu beglücken. Welch eine wunderbare Aufgabe wartet auf uns, die wir selbst Gottes Tatwerk sind, erschaffen in Christus Jesus für gute Werke, die Gott vorherbereitet, damit wir in ihnen wandeln. Denn Gott, der so reich ist an Erbarmen um seiner vielen Liebe willen, mit der er uns liebt, er macht uns zusammen lebendig in Christus. In der Gnade sind wir Gerettete. Er erweckt uns zusammen und setzt uns zusammen nieder inmitten der Überhimmlischen in Christus Jesus, um in den kommenden Äonen, im 4. und 5. Äon, den alles übersteigenden Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns in Christus Jesus zur Schau zu stellen. Da steht Epheser 2, 4 bis 10. Da ist unser Berufsbild. Für diese Gnade sind wir Gerettete. Wie sollten wir nicht heute schon in Dank und Lobpreis Gottes überfließen? Geliebte Geschwister, Herrlichkeit ist das Ziel aller Wege Gottes. Zuerst Gottes Herrlichkeit, der solch einen Vorsatz der Äonen in Christus Jesus gefasst hat. Sodann die Verherrlichung Christi, der diesen Vorsatz durch seine Selbsthingabe und überaus große Macht sieghaft hinausführt. Dann aber auch die Herrlichkeit der Schöpfung, des Menschen und der Lebewesen auf Erden, sowie der zur Körperschaft des Christus Berufenen in den überhimmlischen Regionen und ihrer Bewohner, wo wir einen über alles Denken hinausgehenden Dienst haben, bis auch dieser Teil dort oben des Alls untergeordnet und ausgesöhnt ist, erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes und seiner Liebe, die in Christus Jesus ist. Herrlichkeit, Herrlichkeit, leuchtest über allem Leid, über allem Erdendunkel strahlt in hellem Lichtgefunkel Christi Jesu Herrlichkeit. Ein Schlusswort. So erfüllt sich Gottes Ratschluss, nachdem er alles bewirkt, Epheser 1, 11, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Mögen wir heute schon zu diesem Lobpreis Gottes beitragen, indem wir würdig unseres Gottes wandeln, 1. Thessalonicher 2, 12. Würdig des Herrn, Kolosser 1, 10. Würdig der Berufung, Epheser 4, 1. Würdig des Evangeliums des Christus, Philipper 1, 27, und mögen wir ausschauen nach der glückseligen Erwartung und dem Erscheinen des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Schlussendlich wird Gott alles in allen sein. 1. Korinther 15, 24 bis 28. Amen.